Also das Thema meiner Predigt lautet: Ein Mensch erfährt Gottes Barmherzigkeit. Ja, ich muss allerdings noch vorausschicken, das wollte ich auch sagen, ich bin sehr froh, dass Klaus und Mechthild heute Morgen hier sind. Das ist nicht selbstverständlich. Klaus, du hörst das Echo, das ist ja gar nicht so einfach, dass du kommen kannst. Aber wir sind im Glauben verbunden, freundschaftlich verbunden. Wir waren beide auf St. Krishona und da freuen wir uns ganz besonders, dass wir uns heute Morgen hier grüßen konnten. Ja, also der Text steht im zweiten Buch Samuel, Kapitel 9, die Verse 1 bis 13. David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. Ich möchte ihm Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe, sagte er. Am Königshof Sauls hatte ein Diener namens Ziba gearbeitet. Er wurde zu David gerufen und der König fragte ihn: Bist du Ziba? Ja, mein Herr, antwortete der Mann. David erkundigte sich: Weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ziba antwortete: Ein Sohn Jonathans lebt noch, er kann nicht mehr richtig laufen. Wo ist er, wollte David wissen. Ziba antwortete: Er wohnt bei Machir, einem Sohn Amiels in Lodaba. Sofort ließ David ihn an den Königshof holen. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. Du also bist Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. David ermutigte ihn: Du brauchst keine Angst zu haben, dein Vater Jonathan war mein bester Freund und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Erneut warf sich Mephibosheth vor dem König zu Boden und rief: Womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin es doch überhaupt nicht wert. David rief Ziba, den Diener Sauls, wieder zu sich und erklärte ihm: Ich habe den ganzen Besitz Sauls und seiner Familie, seinem Enkel Mephibosheth, vermacht. Du sollst nun zusammen mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen. Bring ihm die Ernte ein, damit seine Familie von dem Ertrag leben kann. Mephibosheth selbst aber, der Enkel deines früheren Herrn, soll täglich mein Gast sein und bei mir am Tisch essen, als wäre er mein Sohn. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete dem König: Ich bin dein ergebener Diener. Ich werde alles ausführen, was du, mein Herr, mir befohlen hast. So wurden alle, die zu Zibas Familie gehörten, Mephibosheths Diener. Mephibosheth, der nicht mehr richtig laufen konnte, wohnte in Jerusalem und aß jeden Tag mit König David zusammen. Und er hatte einen kleinen Sohn, Micha. Danke, Herr Jesus, für deine Gegenwart. Und bitte schenke uns einen wachen Geist und rede zu unserem Herzen. Und lass uns auch mit dem Herzen hören. Amen. Ja, an vielen Stellen in der Bibel wird uns vor Augen geführt, dass Barmherzigkeit das hervorstechende Merkmal Gottes ist. Menschen täuschen sich, wenn sie meinen, Gott wäre wie ein lieber alter Opa, der nicht mehr richtig sieht und hört, was so seine Menschen alles bewegt. Menschen irren, wenn sie sich einreden, Gott sei uns völlig fern und wenn es ihn gäbe, dann nur als ein undefinierbares, höheres Wesen, das keine Antenne habe für unsere Sorgen, Ängste und Leiden. Nein, der lebendige, allmächtige Gott der Bibel thront nicht abgeschieden in himmlischen Regionen. Er ist uns ganz nah, jedem von uns ganz nah. Das sehen wir auch hier in unserem Text. Man könnte ihm die Überschrift geben: Gottes Erbarmen siegt. Im Folgenden möchte ich über 4 Punkte sprechen. Ein erster Punkt: Gottes Erbarmen sucht Menschen. Gott hätte eigentlich die gesamte Schöpfung und auch den Menschen nicht nötig gehabt, um Gott zu sein. Aber er wollte sie. Er wollte lieben, er wollte geben, er wollte sich mitteilen. Auch der schreckliche Einbruch des Bösen in diese Welt hat für Gott daran nichts geändert. Vielmehr ist er gerade seitdem unterwegs auf der Suche nach dem Menschen, um ihn wieder zurückzuholen. Es begann, als er rief: Adam, wo bist du? Und es fand seinen Höhepunkt, als Jesus, der Sohn Gottes, kam, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Auch in unserer Geschichte aus dem Alten Testament ist Gott unterwegs, um einen Einzigen zu suchen. Es handelt sich um einen Menschen, der war längst vom Leben an den Rand gedrängt, von den Wogen des Schicksals beiseite gespült. Er hatte sich von der Öffentlichkeit zurückgezogen und er fristete in einem verborgenen Winkel, unbeachtet von den Menschen, sein Leben. Er war froh, dass ihn keiner mehr aufspürte, denn es hätte unter Umständen für ihn gefährlich werden können, wenn man ihn entdeckte. Er war ein Enkel des von Gott verworfenen Königs Saul, der einmal David das Leben so schwer gemacht hatte. Und dafür konnte Mephibosheth nichts. Das durfte ihm niemand anlassen. Aber unter Menschen und gerade bei der Frage um Königtum und Thronfolge gelten ja andere Gesetze. Da heißt es, jeden möglichen Rivalen auszuschalten. Wäre es nicht also verständlich gewesen, wenn David ihn hätte aufspüren lassen, um ihn festzunehmen und zu beseitigen, damit endlich die ganze Saulsippe ausgeschaltet ist? Aber Gott wollte es anders. Seine Barmherzigkeit sollte gerade in dieser Lage triumphieren. Er ließ Mephibosheth aufspüren, damit dieser erfuhr, wer der lebendige Gott ist. Und so ist es geblieben bis heute. Gott ist unterwegs zu Menschen der Gegenwart. Es gibt keinen Schlupfwinkel, keinen Schmollwinkel, kein Versteck, in dem wir uns vor ihm verkriechen können. Er findet uns in den Höhlen der Angst, hinter den Mauern der Verbitterung und in den Verstecken der Enttäuschung. Er findet uns in den abgelegensten Winkeln der Einsamkeit, auch in der kleinen Privatwelt, in die wir uns vielleicht zurückgezogen haben. Vielleicht haben wir längst keine Hoffnung mehr und haben alle großen Erwartungen zurückgeschraubt. Aber Gott hat noch viel mit uns vor, mit jedem Einzelnen von uns. Er kann und will uns aus dem letzten Winkel holen und unserem Dasein Sinn und Erfüllung geben. Ein zweiter Aspekt: Gottes Erbarmen gebraucht menschliche Werkzeuge. Wenn wir auf Gottes Handeln und Eingreifen warten, müssen wir nicht unbedingt damit rechnen, dass außergewöhnliche Ereignisse eintreffen. Dass Engel vom Himmel steigen, übernatürliche Stimmen hörbar werden oder himmlische Erscheinungen in unser Blickfeld treten. Das hat es in der Geschichte auch schon gegeben, in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Aber es waren doch Sonderfälle. Das Außergewöhnliche bei Gott besteht meist darin, dass er zu seinen großen Taten ganz alltägliche, normale Mittel benutzt. Und das sind meist Menschen wie du und ich. Nur eines zeichnet diese Menschen in der Regel aus: Sie kennen den barmherzigen Gott. Sie haben ihn selbst erfahren. Und so war es bei David. Wie kam es aber dazu, dass er nicht nach dem üblichen Gesetz der Vergeltung handelte und Mephibosheth kaltstellen ließ? Wie kam das dazu? Eigentlich hätte er das doch aufgrund seiner Lebenserfahrung tun müssen. Wie viel Leid hatte er doch von Saul erfahren? Wie übel hatte dieser Mann, der eigentlich David den Königsthron freigeben sollte, seinem von Gott erwählten Nachfolger mitgespielt? Hass, Beleidigung, Verfolgung, Verleumdung, Todesdrohung und unmittelbare Angriffe auch auf sein Leben. Das ist eine lange Liste von leidvollem Erleben. Und das alles erstreckte sich über Jahre, über wichtige Jahre seines Lebens, in denen David gern sein Leben doch anders gestaltet und zum Wohl seines Volkes gewirkt hätte. Und dazu kam als schlimmstes Erlebnis noch der Tod seines Freundes Jonathan. Die Bibel berichtet uns von keiner Freundschaft zwischen zwei Menschen, die so echt, die so tief und die so wertvoll und so von Gottes Gegenwart bestimmt war, wie die Beziehung von David zu Jonathan. Die schrecklichen Kämpfe mit Saul haben diesen wertvollen Freund von seiner Seite gerissen und damit eine tiefe Wunde in seine Seele geschlagen. All das war darauf ausgelegt, David zu einem verbitterten Menschen zu machen, der resigniert, der misstrauisch und der hart gegen andere wird. Doch die selbsterfahrene Barmherzigkeit Gottes hat ihn selbst barmherzig werden lassen. Und so lässt er nun den Letzten aus Sauls Verwandtschaft suchen, nicht um Rache für alles Leid zu nehmen, sondern weil er sich von Gottes Barmherzigkeit leiden lässt. Und er tut es auch wegen des Versprechens an Jonathan, dass er niemals den Bund der Freundschaft vergessen und die Familie seines Freundes verschonen würde. Und David möchte Gottes Gnade, seiner Gottes Liebe Raum geben. Und auch heute, liebe Gemeinde, sucht Gott Menschen, die sich zu Werkzeugen seiner Barmherzigkeit machen lassen. Menschen, die verstanden haben, dass Gott ein Gott der Barmherzigkeit ist. In Matthäus 24 und auch im Markus Evangelium Kapitel 13 lesen wir, dass das Erkalten der Liebe ein Zeichen der letzten Zeit sein wird. Bitten wir Gott, dass er uns reich beschenken möge mit seiner Liebe und Barmherzigkeit, dass wir mehr aufeinander zugehen, zu verstehen suchen. Bitten wir um Gottes Gnade, die uns vor negativen Reaktionen schützen und bewahren möge. Bitten wir um Gnade, die uns hilft, unseren Nächsten mit Gottes Augen zu sehen. Ihn zu sehen unter der Frage, was könnte Gott nicht alles aus seinem Leben noch machen? Die Barmherzigkeit Gottes benutzt auch die unterschiedlichsten Menschen mit ihren Begabungen. Da lesen wir in unserem Text von einem Mann namens Ziba. Ja, wir haben vielleicht gestaunt, dieser Mann Ziba hatte eine große Familie. Wissen Sie noch wie viel? Ja, insgesamt 35, ne? 15 Söhne und alles andere, Angestellte und ja, Diener, Knechte. Und er ist es gewohnt, für andere ganz praktisch zu planen, zu sorgen. Er ist keine Führungspersönlichkeit, kein Baumeister, ist auch kein Theologe. Er ist ein Diener, ein Mittelständler könnte man auch sagen. Ja, ein kleiner Unternehmer mit seinen 15 Söhnen und 9 und Knechten. Einer, der ein waches Auge und Ohr für die kleinen Dinge hat, die sich so am Rande der großen Ereignisse abspielen. Ein guter Beobachter auch, ein Mitdenker. Der hört und er sieht Dinge, die oft anderen entgehen. Und ihn fragt man und er weiß auch Auskunft zu geben. Er war gut mit dem Schicksal der übrigen von der Saulsippe vertraut. Und nun kam auch seine Stunde, wo er gebraucht wurde. An seinem Leben können wir ablesen, dass es keinen gibt, dessen Gaben Gott nicht gebrauchen könnte. Und eines hatte er sicher begriffen. Es kommt darauf an, Gott zur Verfügung zu stehen mit dem, was man hat und kann. Und so wie die Jünger Jesu ihre 5 Brote und 2 Fische bringen und er sie dann unter seiner Hand zur reichen Segensgabe für viele werden lässt, und so dürfen und so sollen auch wir zu gegebener Stunde bereit sein, das Wenige, was wir haben, was Gott uns gegeben hat, auch in seinen Dienst, in Jesu Dienst zu stellen. Und dabei ist Gottes Barmherzigkeit nie oberflächlich, Das heißt, sie übersieht nie das Kleine und Unsichtbare, sondern sie baut es ein in seine, ja, in Gottes Pläne und Ziele. Denn Ziba erfährt, wie er dabei nicht zu kurz kommt. Seine ganze Sippe wird mitversorgt. Denn die Erntearbeiter damals gingen nicht leer aus. Wenn schon der Ochse, der da trischt, das Maul nicht verbunden bekommt, wie viel mehr steht dann den Erntearbeitern zur Verfügung? Gott ist ein reicher Geber. Und selbst im Umfeld seiner Segnungen gibt es noch genug für jeden, der sich ihm zur Verfügung stellt. Und jetzt komme ich noch zu einem dritten Gedankenkreis. Gottes Barmherzigkeit durchbricht die Gesetze der gefallenen Welt. Wer die Vorgeschichte im Leben des Mephibosheth ein wenig genauer betrachtet, der wird erkennen, wie sich bei ihm die unbarmherzigen Gesetze der gefallenen Welt, wie die sich ausgewirkt haben. Schuld und Not, Leid und Vergeltung, Angst und Verzweiflung ergeben ein unentwirrbares Knäuel, das sich zu einer Lebensgeschichte verdichtet. Wenn wir heute von frühkindlichen Schädigungen sprechen, hier können wir sie mit Händen greifen. Im 2. Samuel Buch Kapitel 4 ist dieses ganze Elend in einem knappen Bericht zusammengefasst. Erst 5 Jahre war Mephibosheth alt und doch hatte er schon so tiefes Leid erfahren. Bestimmt hatten auch die Spannungen zwischen seinem Vater Jonathan, der auf Davids Seite stand, und seinem Großvater Saul, der David aus Neid leidenschaftlich hasste, in dem kleinen Jungen ihre Spuren hinterlassen. Unterschätzen wir Kinder nicht. Kinder nehmen Dinge mit der Seele auf, auch wenn sie noch nicht in Worte fassen und gedanklich verarbeiten können. Aber damit nicht genug. Der Tag der entscheidenden Schlacht kam und mit ihm dann auch die schreckliche Todesnachricht. Vater und Großvater hatten ihr Leben gelassen. Das besorgte Kindermädchen hatte den kleinen Mephibosheth auf die Arme genommen und war in Panik davongerannt. Und in ihrer Kopflosigkeit stolperte sie und der Kleine fiel zu Boden. Seine Füße haben sich davon nie wieder erholt. Er blieb ein Geschädigter, ein unfallgeschädigtes, behindertes, verkrüppeltes Kind. Und seither konnte er nie mehr richtig laufen, mit seinen Altersgenossen nicht mehr richtig spielen. Er konnte später als Mann nicht mehr richtig gehen. Unverständnis, Angst, Misstrauen und Resignation werden sein Leben gekennzeichnet haben. Wie viel Not, wie viel Leid gibt es auch bei uns, besonders jetzt auch in der Ukraine oder auch in anderen Kriegsgebieten wie im Jemen. In der Lebensgeschichte dieses Mephibosheth, dieses verkrüppelten Halbwaisen, finden heute nicht wenige ihr eigenes Lebensgeschick wieder. Und die bange Frage mag oft gestellt worden sein, kann es noch einmal anders werden mit mir? Bin ich trotz all der Behinderungen und Lasten, die ich seit Kindheit an Leib und Seele, vielleicht auch an beiden trage, noch ein wertvoller Mensch? Noch ein Mensch, dessen Leben einen Sinn, noch eine Zukunft hat? Wer empfindet, dass das Leben ihn in die Ecke gestellt hat, der ist leicht geneigt, sich selbst aufzugeben. Und dessen Leben steht unter einem negativen Vorzeichen. Mephibosheths Heimatort war Ludaba. Das liegt direkt östlich des Jordans und war eine arme, karge Gegend. Und der Name Ludaba heißt auf Deutsch übersetzt, also ins Deutsche, wortlos. Wortlos. Mephibosheth und die anderen Bewohner des Ortes waren bestimmt nicht stumm. Aber wenn der Name etwas über ihre innere Lage sagt, dann dies. Die Menschen von Ludaba scheinen im gewissen Sinn wortlos, stumm geworden zu sein über all dem, was an Schweren über sie hereingebrochen ist in diesen schrecklichen Jahren. Gott schien zu schweigen, zu all dem Leid, zu Schicksal, Not und Schuld. Aber er schwieg nicht für immer. Es kam der Tag, an dem er Menschen nach Lodabar in Bewegung setzte, mit dem Wort einer nie zuvor gekannten Liebe und Barmherzigkeit. Ist noch jemand übrig geblieben vom Hause Sauls, damit ich Barmherzigkeit an ihm tue? Diese Worte froher Nachricht konnten zwar das Unheimliche des Tages von Jezreel, an dem all dieses Elend anfing, nicht enträtseln, so wie auch bei uns vieles nicht aufgeklärt, nicht enträtselt werden kann. Aber Gott durchbricht das Gesetz der Trauer und der Verzweiflung, der wortlosen Eintönigkeit eines zuvor zur Langeweile verurteilten Lebens. Nein, Gott will nicht, dass unser Leben eintönig ist, dass es ihm einerlei des trüben Elends dahinrinnt. Gott will nicht, dass unser Leben erschaudert vor den Abgründen eigener und vielleicht auch fremder Schuld. Gott will vielmehr unser Leben zu neuem Glanz bringen. Es mit seinem Geist durchwehen, es durchdringen, es zu seiner ewigen Bestimmung und Herrlichkeit führen. Und das durch nichts anderes, als dass er uns zunächst ganz persönlich in seinem Wort anspricht. Wir dürfen erfahren, wie einst Mephibosheth, dass wir mitten in der Wortlosigkeit der Welt einen ewigen, ja, einen liebenden Gesprächspartner haben. Und es ist der, der uns kennt, der das Gespräch, der den Lebensfaden mit mir und dir nicht abreißen will. Und er will alle Schuld vergeben, die sich aus Resignation, Verbitterung und Menschenhass so mit dem Schicksal angehäuft haben. Mit ihm zu leben, ihn Tag und Nacht anrufen zu können, von ihm gestärkt zu werden, das ist mehr als alles andere. Und so lässt sich auch Mephibosheth ermutigen, aus Lodabar herauszukommen. Er tritt in das Licht einer neuen Lebensphase, von der er nie geträumt hätte. Und er erfährt nun, was Leben unter der Barmherzigkeit Gottes ist. Und damit komme ich zu einem letzten Punkt. Der erste lautete ja, Gottes Erbarmen sucht Menschen. Der zweite, Gottes Erbarmen gebraucht Menschen. Dann Gottes Barmherzigkeit durchbricht die Gesetze der gefallenen Welt. Und jetzt vierter Aspekt, Gottes Barmherzigkeit zielt auf bleibende Gemeinschaft. Mephibosheth ging mit den Boten des Königs von Lodabar nach Jerusalem. Auch wenn ihm der Weg dorthin ungewohnt war, eine gewisse Gewöhnung an sein Elend und seine Umgebung bereits stattgefunden haben, so rafft er sich doch auf und er wagt noch einmal den Schritt ans andere Ufer, könnte man sagen. Es ist wichtig im Leben, klare Entscheidungen zu treffen, wenn es um wichtige Fragen geht. Eine wichtige Frage, die wichtigste, denke ich, ist, wo verbringe ich die Ewigkeit? Also, wichtige Entscheidungen sind wichtig, besonders dann, wenn es um unsere ewige Zukunft geht. Gott möchte, dass Menschen umkehren und einen neuen Weg einschlagen. Und bei Jesus ist das nicht unmöglich. Er ist die Tür zum Leben, welches uns ewiges Glück verspricht. Wie viele Menschen aber bleiben vor dieser geöffneten Tür stehen und kehren dann doch wieder in das alte Leben zurück, wagen nicht umzukehren. Es ist wohl die größte Trauer, der tiefste Schmerz Gottes, wenn das geschieht. Andererseits bricht Freude im Himmel aus, wenn auch nur ein Mensch den Aufbruch in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott wagt. Luther sagt einmal, Glaube ist eine verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Mephibosheth kommt nicht als einer, der das Angebot Davids für eine Selbstverständlichkeit hält. Bei ihm ist kein Anspruchsdenken, das nur fordert oder erwartet. Mephibosheth spricht zu David, wer bin ich? Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest? Und da steht bei Luther jetzt in der Luther-Version zu einem toten Hund. wie ich es bin. Also wörtlich übersetzt sogar Tierkadaver, Abfallprodukt, abscheuliches Abfallprodukt des Lebens. So hat er sich eingeschätzt, so hat er sich, also wir würden sagen, hoffnungsloser Fall, so schätzt er sich ein. Doch David, den wir als Repräsentant der Barmherzigkeit Gottes sehen dürfen, verachtet ihn nicht. Der Gott, an den wir glauben, ist bei denen, die zerschlagenen Herzen sind, die mit sich selbst am Ende sind. Und in solcher Tiefe erweist sich die Macht der Gottesgnade besonders. Aus einem toten Hund darf ein lebendiges Gotteskind werden. Aus dem Menschen im Abseits darf ein Mensch werden, dem Gott Würde verleiht. Mephibosheth erhält den Rang eines Königskindes. So darf jeder von Gott den Adel eigentlichen Menschseins erhalten. Denn wir sind geschaffen zum Bilde Gottes, zur bleibenden Gemeinschaft mit ihm in Jesus. Was Sünde, Schuld und böse Tage uns geraubt haben, darf wiederhergestellt werden. Bei Gott sind wir keine Almosenempfänger. Es ist unsere Bestimmung von Gott, einen Platz zu erhalten am Tisch Gottes, so wie Mephibosheth nun seinen Ehrenplatz an der täglichen königlichen Tafel erhielt. Und das heißt ja, Gott alles sagen zu dürfen, von ihm täglich neue Weisungen zu erhalten, seine Geistesgaben kostenlos zu genießen und immer wieder neu Kraft und Freude und Zuversicht zu tanken. Und wir sind nicht allein. An Gottes Tisch sitzen noch viele andere. Die Gemeinde der Begnadigten Gottes ist der neue Lebensraum. Die Geschichte von Mephibosheth zeigt uns, Gott möchte und kann die Schuld- und Sündengeschichte eines vergangenen Lebens auslöschen durch die Gabe seiner Vergebung. Und dazu hat er seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt, der unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Dieser Herr kann Menschen innerlich zur Ruhe kommen lassen. Dieser Herr kann ihnen ein frohes und getrostes Leben schenken, trotz schwerer Schicksalsschläge. Er kann heilen und helfen, trotz frühkindlicher Schädigungen unseres Seelenlebens, dass wir unsere Lebensaufgabe doch bewältigen können und damit zurechtfinden. Er kann uns auch in äußeren Nöten ungeahnte Hilfen zuteilwerden lassen. Liebe Gemeinde, wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt. Keiner weiß, was noch auf uns zukommt. Und das ist auch gut so. Wir sind nicht geschützt vor Unfall, Leid, Krankheit oder Depressionen. Wir werden angefochten. Wir sündigen noch. Und wie gut ist es da, ein Zuhause zu haben, wo wir Entlastung finden. Ein Zuhause zu haben, wo wir auch verstanden werden, wo man füreinander betet. Im Hause des Herrn, am Tisch des guten Hirten Jesus und in der Gemeinschaft der Glaubensgeschwister finden wir bleibenden Segen. Mephibosheth war lahm geblieben an seinen beiden Füßen. Der Tag von Jesreel war so leicht nicht zu vergessen und seine Folgen auch nicht. Aber jede Minute in der Gegenwart des Königs wog das alles vielfach auf. Und einmal wird der Tag kommen, ja, an dem Leid und Geschrei aufhören und Gott alle Tränen abwischen wird. Es wird der Tag sein, an dem dass sich das Wort erfüllt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann ist die Gemeinschaft, die uns Gott in seiner Barmherzigkeit schon jetzt gewährt, zu ihrem Ziel gekommen. Und darauf dürfen sich alle freuen, die sich von ihm rufen und retten lassen. Das ist eine wunderbare Botschaft, wenn wir sie glauben, wenn wir diesem Herrn Raum geben. Amen.